Wer am letzten Sonntag hier war, kann sich möglicherweise daran erinnern, wir hatten über das Thema Halten gesprochen und die Adventszeit so als Chance zum Anhalten. Ja, man spricht ja immer von der Besinnlichkeit und wir haben es eben gehört von unserem Gottesdienstleiter Johannes Oehmichen, der hat das mal nicht geschafft und viele andere von uns kriegen das auch oft nicht hin. Und es geht nicht darum zu sagen, jetzt muss das aber alles ganz besinnlich werden, ist ja Adventszeit. Das war es im Original damals nicht, in der Vorbereitung auf die Geburt Jesu, für keinen. Und es ist wirklich so, es ist immer viel los. Aber als Chance können wir das begreifen, zu sagen, warum muss das eigentlich immer so sein? Und dieses Mal anhalten, und das war ja beim letzten Mal auch das Thema, wir sehen die 5 Themen, anhalten und aufhalten am letzten Sonntag. Heute geht es um stillhalten, durchhalten, festhalten. Dass also dieses Anhalten bei Jesus durchaus eine Chance beinhaltet. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Chance ergreifen können und deswegen einige Gedanken dazu mehr. Wir hören jetzt zunächst einen Text mit der Überschrift Zeit zum Stillhalten vor Jesus.
In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Also genauso wenig wie die Adventszeit, die Weihnachtszeit, etwas Besinnliches ist, ist der Beruf eines Hirten etwas Romantisches. Ja, wir haben ja immer so schöne Bilder und mit den Schäflein und dem lockenden Haar und was weiß ich all. Also zumindest damals, ich weiß nicht genau, wie das heute ist, aber wird auch nicht so ganz easy sein, wenn du Hirte bist. Damals war das eine richtig, richtig schwierige Sache, Hirte zu sein. Hirten waren am Ende der sozialen Hackordnung. Die waren fast schon ausgestoßen, die haben fast nichts gekriegt, das waren noch nicht mal ihre eigenen Tiere. Der Beruf war gefährlich, es gab wilde Tiere draußen, gegen die sie kämpfen mussten. Und wenn sie dann ein Schaf verloren hatten, weil vielleicht ein Wolf, ein Fuchs oder ein Wiesel, was weiß ich, da so rumläuft und die Tiere dann abbeißt, dann hat man ihnen oft und gerne unterstellt, dass sie selber das Schaf geklaut und aufgegessen hätten, um ihren kümmerlichen Lohn aufzubessern. Also die waren nicht so gern gesehen, die Hirten. Kein romantisches Leben mit Tieren in Gottes freier Natur. Und ich habe mich mal gefragt, was hat eigentlich so ein Hirte, das waren ja auch alles Juden, ja? Was hat so ein Hirte am Sabbat gemacht? Konnte der nach Jerusalem rein oder in das Kaff, um das rum er irgendwelche Tiere gehütet hat, und am synagogalen Gottesdienst teilnehmen? In der Regel wahrscheinlich nicht, weil die Schafe waren anschließend vermutlich durch den anderen Ausgang raus. Also blieben die da draußen. Und das war ja auch so ein Ding, nicht? Einer, der nicht zum Gottesdienst kommt im Judentum, das war ja auch einer, der nicht so richtig reingepasst hat. Auch das sozial und in der Gemeinde der Juden nicht so einfach. Und jetzt begeistert mich, das hier festzustellen, und wir machen da ja modernerweise etwas mit einer Komm- und Gehstruktur, auch schon mal gehört, nicht? Also wir sagen ja immer, die Menschen müssen zu uns kommen, wenn sie Gott kennenlernen wollen. Aber hier sehen wir das Beispiel, das ja auch wir vor Augen haben, warum gehen wir nicht dahin, wo die Leute sind? Und wir erleben das jetzt hier in der Weihnachtsgeschichte. Wenn schon die Hirte nicht in die Synagoge kommen von ihrem Feld, dann kommt der Heilige dort raus, begegnet ihnen dort und dann feiern die da Gottesdienst. Und zwar mitten im Chor, also nichts gegen euch Band, ich genieße das immer. Aber was da wohl los gewesen sein mag mit den himmlischen Heerscharen, das wird wohl richtig geschmettert haben. Also falls jemand sagt, wir machen zu laute Musik, ich bitte das mal zu berücksichtigen. Was meint ihr, wenn so ein ganzer Engelschor singt? Also macht ruhig richtig Dampf. Die Hirten waren überwältigt. Sowas haben sie noch nie erlebt. Erschüttert, aufgewühlt. Der Heilige kommt zu ihnen raus aufs Feld. Kein Mensch, der was auf sich hielt, hat Hirten besucht. Und das waren ja auch Survival-Experten, die Hirten. Ja? Die wussten, wenn es irgendwo qualmt, dann gibt es da auch ein Feuer. Und deswegen haben die, weil es so gequalmt hat, nicht die himmlischen Heerscharen, haben die gedacht, da steckt was dahinter, da gucken wir mal nach. Und tatsächlich, sie haben sich auf den Weg gemacht und sie haben echt ihre Schafe zurückgelassen. Vielleicht musste ja noch einer da bleiben oder so, aber die sind dann dahin und haben nachgeschaut, ob das auch tatsächlich so ist mit diesem Kind, das da angekündigt wurde. Und jetzt stellt euch aber mal vor, wir kennen das ja auch aus unserer heutigen Zeit, die Werbung ist ja oft bombastisch, da wird einem ja die dollsten Dinge versprochen. Und hinterher packst das Ding aus und was ist es? Ja, nicht der Rede wert. Jetzt kommen die dahin, eine riesen Werbekampagne. Und wo kommen sie hin und finden, was? Den großen König? Glanz, Gloria, Thron. Ganz schäbig, hinten irgendwo in dem Hof, im Futternapf. Da liegt der König. Also das waren ja Gegensätze, das ist unvorstellbar. Aber, und das finde ich jetzt interessant, man kann ja mal über etwas predigen, was gar nicht dasteht, nicht wahr? Im Wort Gottes steht überhaupt nichts, was da passiert ist. Ja, vorher riesen viele Worte, alles was passiert ist, genau überliefert. Dann kommen die Hirten an die Krippe und schweigen. Wir erfahren weder, wie die Hirten da reagiert haben. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben, ob sie zu Jesuskind, zu Maria, Josef was gesagt haben oder untereinander. Es verschlägt ihnen buchstäblich die Sprache. Kein Wort ist überliefert. Keine Diskussion. Und ich sehe das so vor mir, die sind still und begreifen und beten an. Aber als sie dann zurückgehen, das kann man ja lesen, als sie dann zurückgehen, als sie wieder bei ihren Herden, bei ihren Leuten waren, da sprudeln sie über vor dem, was sie gesehen haben. Der Heiland, der Retter der Welt ist uns geboren. Ganz still, Jesus begegnet, stillgehalten. Es war alles so, wie Gott es angekündigt hat. Dieser Gedanke, stillhalten vor Jesus, das ist etwas, was ich aus diesem Text entnehme. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke. Frage an uns, wenn wir uns schon mal die Zeit nehmen, vor Gott zu treten, zu beten, zu hören, wie viele Worte machen wir da eigentlich? Mal ganz ehrlich, jeder für sich. Da treten wir ein in die Fürbitte für Hinz und Kunz. Das ist auch nicht schlecht. Da haben wir 1000 Anliegen und machen viele Worte. Ich singe dann noch gern dabei. Aber sind wir wirklich mal still? Halten wir mal vor Gott still und gucken, was passiert, wie er uns begegnet, was er zu sagen hat? Paul Valéry hat einmal einen interessanten Satz gesagt. Er sagte, achte auf das feine und unaufhörliche Geräusch. Es ist die Stille. Horche auf das, was man hört, wenn man nichts mehr vernimmt. Vielleicht wäre das mal eine Übung. Gerade wenn so viel los ist in eurem beruflichen, privaten Alltag, dass er sagt, und jetzt gehe ich nicht auch noch beten, ne? Das muss ja irgendwie noch rein, sondern zu sagen, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit. Und diese 15 Minuten gehe ich irgendwo hin, wo richtig Ruhe ist. Und wenn ihr irgendwo aufs Klo müsst, und dort versuche ich mal 15 Minuten Stille zu halten, um auf Gott zu hören. Ich habe beim letzten Mal so ein Liedchen eingeführt, das ist das Magnificat de Maria. Und wir haben in dem Text auch gehört, dass Maria alle diese Worte auf ihrem Herzen behielt, ja? Still war, darüber nachgedacht hat. Und daraus ist dann später dieses Lied, das Magnificat de Maria, meine Seele erhebt den Herrn, entstanden. Und der Refrain ist so schön, wir singen jetzt wieder zusammen, singt mit, ich hoffe, wir kriegen das gleich hin. Wir hören den zweiten Text.
Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind.
Kraft zum Durchhalten durch Jesus. Am Beispiel von Simeon. Man könnte sagen, Simeon war ein richtig alter Knabe. Viel Lebenserfahrung, ein alter Jude, ein frommer Mann. Der hat bestimmt schon viel erlebt. Was er aber niemals erlebt hat, Zeit seines ganzen Lebens als gläubiger Jude, war die Freiheit der Kinder Israel. Er kannte aus den Schriften und Propheten, er kannte aus dem Alten Testament, kannte die Erzählungen, dass Gott sein Volk befreit hat, wieder und wieder. Aber solange er zurückgucken konnte, Freiheit, die geschichtlich Interessierten werden das wissen, Makkabäerzeit, ganz große Probleme, dann jahrhundertelange Schweigen Gottes. Israel hat keinen Kontakt mehr zum Gott gehabt, hat nur noch ihre synagogalen Gottesdienste gefeiert. Und dann, etwa 63 vor Christus, kann man in den Geschichtsbüchern lesen, hat Pompeius Kleinasien erobert für das expandierende Römische Reich. Der römische Frieden, die Pax Romana. Wenn du machst, was wir wollen, und so wie wir das wollen, dann hast du Frieden. Wenn du das nicht machst, rübe ab. Israel, großer Gott, ist uns Römern doch egal. Wir wollen nur, dass Ruhe ist im Land. Und was Ruhe ist, bestimmen wir. Freiheit für die Juden? Ne. Und spätestens 63 vor Christus war dann auch Jerusalem besetzt. Das ganze Land, Palästina, eine Besatzungszone mit verhassten römischen Soldaten. Und dann hat man sogenannte Statthalter eingesetzt und die haben genau geguckt, dass es auch so alles seine Ordnung hat, seine römische Ordnung. Das war für einen Juden furchtbar. Dieses Simeon hat also nie erlebt, was es heißt, ein Sohn des Höchsten zu sein, in Freiheit leben zu können. Und er ist trotzdem dran geblieben, er hat durchgehalten. Er wusste nämlich, irgendwas hat Gott für mich noch vorbereitet. Wir wissen nicht, woher er das wusste. Ich soll den Messias, auf den wir ja alle Juden lange, lange hoffen, ich soll ihn noch mit meinen eigenen Augen sehen. Und dann ist er Tag für Tag zum Tempel nach Jerusalem gegangen. Stellt euch das mal vor, über wie viele Jahre das gewesen sein muss. Und alter Mann, ne, das geht ja da hoch zum Tempel. Und es war nicht so gut asphaltiert. Wer schon mal in Israel gewesen ist, das ist ziemlich schwierig, da hochzukommen auf den Tempelberg. Der hat immer durchgehalten. Und dann geht er zum wievielten Mal wieder da hoch und dann trifft er auf Maria, Josef und das kleine Kind, Jesus. Und da kann er dann diesen Satz sagen, Vers 29, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Oder durch meine Augen habe ich das Heil gesehen, könnte man auch übersetzen. Durchhalten wäre hier die Parole. Mein Herz bereithalten. Ich frage mich für mein eigenes Leben, ich frage mich für euch, es gibt ja schon manche Herausforderung. Und je länger wir leben, haben wir den Eindruck, desto mehr Herausforderungen haben wir vielleicht schon mehr oder weniger überlebt. Dieses Durchhalten, Durststrecken überwinden, im Glauben. Und wir haben vielleicht noch nie wirklich mal erlebt, wie Christus, wie Jesus, wie der Heilige Geist richtig eingegriffen hat. Oder vielleicht seid ihr noch so jung und macht euch gerade Gedanken drüber, nachdem ihr euren Kinderglauben so ein bisschen aus den Eierschalen gekratzt habt und überlegt habt, ist das wirklich wahr, was uns die Älteren hier immer erzählen? Ich habe das selber noch gar nicht so erlebt. Durchhalten durch Jesus. Das Herz bereithalten und den Verheißungen vertrauen. Nicht, weil zum Beispiel wir Älteren das so gesagt haben, nicht, weil die Priester, die Pastoren, die Pfarrer das so sagen, sondern weil diese Verheißungen von Gott selbst sind. Wir haben es doch nicht erfunden. Wir stellen uns doch als Geistliche auch darunter, haben den gleichen Wunsch, dass wir das Heil sehen, erleben, greifen können. Simeon ist uns ein gutes Beispiel und Maria eben auch. Wir können durchhalten, weil es gibt diese Verheißungen Gottes und er sagt, ich werde dich nicht loslassen. Jakob mit dem Kampf, ne? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will von dir berührt werden, ich will dein Heil schauen. Lass uns das einander auch zusagen, lass uns das persönlich für uns selbst nehmen, auch wenn sich manchmal scheinbar nichts ändert an den äußeren Umständen. Gott steht zu seinem Wort und er wird zu der Zeit, die er für richtig hält, sich auch erweisen als der Heiland und der Ritter. Und bis dahin müssen wir eben auch manchmal durchhalten. Lasst uns von diesem Magnificat die nächste Strophe zusammen singen.
Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem deinen Siegesgans bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Wir schließen diesen Gedankenkreis mit der Überschrift Zeit zum Festhalten und zum Festhalten. Anhand eines Textes aus der Offenbarung, der ist ja jetzt nicht so ein Adventstext, oder? Aber ich finde es fantastisch, wie die Texte der Bibel zueinander passen. Und Weihnachten, wir feiern ja, wir gedenken an das erste Kommen Christi. Und hier wird vom zweiten Kommen gesprochen. Und das hängt unbedingt zusammen. Christus kam auf diese Welt ein erstes Mal, um uns zu erlösen. Und er wird genauso wiederkommen, um sein Reich aufzubauen. Was Gott zu Simeon gesagt hat, als Jesus noch in den Armen seiner Mutter lag, was Jesus selbst sagte, als er mit seinen Armen schon am Kreuz hing, das gilt für uns heute als christliche Gemeinde. Das galt für die damals in Philadelphia, das ist das Wort an die Gemeinde in Philadelphia gewesen aus Offenbarung 3, und das gilt für uns heute in Darmstadt genauso. Bleibe standhaft, vertraue mir, sagt Christus. Ich werde kommen und wir werden zusammen sein. Mein erstes Kommen ist schon ein erstes Angeld gewesen, die Voraussetzung. Und wir werden dann mit vielen zusammen ein Fest halten. Ich habe gerade eben beim Hören nochmal gedacht, ist ja ein Ding, da wird man zu einem Pfeiler im Tempel Gottes, in seiner heiligen Stadt. Wir werden seinen Namen tragen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Gott sagt, mein Reich wird kommen. Es hat schon angefangen und du bist ein Teil davon. Also überleg dir jeden Tag deines Lebens, dass du nicht alleine unterwegs bist, dass du schon jetzt ein Teil davon bist. Dass du jetzt schon meinen Namen trägst, jetzt schon mein Kind bist. Und für diesen Moment, egal wo du dich im Augenblick bewegst, sagt die Bibel, halte fest, was du hast. Vieles hat sich noch nicht geklärt. Und manches Problem, das wir mit uns rumtragen, manche Hoffnung, es bleibt schwierig. Die christliche Botschaft und Weihnachten, das hat nichts mit Jingle Bells und süße die Glocken, die klingen und der Knabe mit dem lockenden Haar und lauter so ein Mist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Allmächtige, der König, der Schöpfer Himmels und der Erden macht uns ein Angebot und sagt, ich bin der König der Welt, des Universums und ich werde dieses Reich bauen, ich werde meinen Palast, meinen Tempel haben und ihr gehört jetzt schon dazu, wenn ihr Jesus in euer Herz gelassen habt. Und egal wie die Umstände sind, egal ob der Krieg um euch tobt und wir haben Krieg in dieser Welt, und es ist ganz schwierig, finde ich, das durchzuhalten, hier auf der einen Seite von der Gnade und von der Schönheit zu sprechen, während auf der anderen Seite solche schrecklichen Dinge geschehen und schon immer geschehen sind. Und wenn alle Umstände dagegen zu sprechen scheinen, die Bibel sagt, halte fest, was du hast. Ich habe mein Ja zu dir gesagt und dieses Ja ist unverbrüchlich. Und das wird dich durchtragen, auch wenn alles andere zerfällt. Und Millionen von Menschen haben das schon so erlebt, dass sie gehalten wurden. Dass dieser Name, nach dem sie genannt sind, eben das letzte Wort hatte, nicht das vorletzte. Nicht die Königreiche dieser Welt. Halte fest, was du hast. Gott verspricht dir, er sagt dir zu, beim Tod seines eigenen Sohnes, bei seiner Auferstehung. Und darauf weist ja Weihnachten hin. Weihnachten ohne Ostern, ohne Auferstehung macht keinen Sinn. Und ich finde das übrigens ganz interessant, Radio FFH, die machen jetzt gerade überall im Umfeld dieses Weihnachtslieder singen. Habt ihr bestimmt gehört, vielleicht war ja einer dort. Und ich bin erstaunt, ich werde mir heute Nachmittag mal auf der Homepage die Texte angucken, die da singen. Das ist völlig entkoppelt vom Grund dieses Festes, warum es Weihnachten gibt. Da kommen Menschen zum Rudelsingen zusammen, was ich toll finde. Wo singt man denn sonst? Außer hier, sehr schön, oder im Fußballstadion. Wo kommen die Leute zum gemeinsamen Singen zusammen? Und das gemeinsame Singen ist auch so ein Geschenk von Gott. Ja, Weihnachten. Das tut uns gut. Und ich freue mich, dass die Leute singen. Bloß mit Weihnachten hat das gar nichts zu tun. Ich frage mich, was singen die da für Lieder? Am Tannenbaum die Lichtlein brennen oder irgendwas, keine Ahnung. Ich will es ja nicht schlecht machen. Aber versteht ihr, was ich meine? Egal, wo wir stehen, egal wie das hier aussieht, das Wort Gottes ist zuverlässig. Und warum sollte es nicht genau da auf so einem Rudelsingen möglich sein, dass einer tatsächlich begreift, was mache ich hier eigentlich? Um wen geht es eigentlich an Weihnachten? Halte fest, was du hast. Das gilt für uns. Lasst euch nicht überstimmen durch irgendwelche Maßnahmen oder Schwierigkeiten. Du bist mein Kind, sagt Gott. Niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Halte fest, bleib dran, gib nicht auf. Denke dran, du trägst eine Krone. Gott hat dich an deinen Platz in diesem Leben gestellt und er sagt, das kriegst du hin. Du bist nicht zufällig da. Dein Leben ist nicht aus Rand und Band geraten, auch wenn es vielleicht schwierig aussieht. Ich bin mit dir, halte das fest und du wirst das hinkriegen, weil ich mit dir bin. An dieser Stelle, du musst nichts perfekt machen. Du bist ja oft genug daneben, verrennst dich in irgendetwas, fällst hin. Aber gerade deswegen mein Zuspruch, halte das fest. Ich fand das gerade so nett hier, dein Kleiner, ne, wie er so seine ersten Schritte macht. Ja? Und die Mami, die hält ihn dann wieder. Da fällt er wieder hin und sie hält ihn. Schönes Bild. Lasst uns das festhalten. Wir sind unterwegs in einer wilden Zeit. Aber wir sind gehalten, weil der Schöpfer uns hält. Ich habe letztes Jahr mal so eine Predigt gehalten zum Thema Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Darum geht's. Und weil das so ist, können wir dann sagen, dieses Krönchen, das behalte ich, das gebe ich nicht mehr her, weil das brauche ich noch. Wir feiern nämlich im Himmel dann mal ein Fest. Und ich bin da schon angemeldet. Ich habe schon eine Karte. Wir werden nächstes Jahr ein tolles Fest feiern, Jubiläum hier. Da werden wir dann ein Konzert machen. Da gibt es auch Karten, die müsst ihr aber alle erst kaufen. Aber die Karte bei dem himmlischen Fest, bei dieser ultimativen Feier, die habt ihr, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Und das Krönchen gebt es nicht her. Ja? Setzt es wieder gerade auf, wenn es verrutscht ist. Wir singen jetzt die letzte, die fünfte Strophe. Er schenkt neue Barmherzigkeit. Also ich hoffe, dass dieser Refrain euch ein Ohrwurm gibt. Ich singe es die ganze Zeit und ich finde, das ist schön. Meine Seele erhebt den Herrn. Das hilft mir dabei, erst einmal anzuhalten vor Jesus. Damit fängt es aber an. Bevor wir das nicht tun, können wir uns nicht bei ihm aufhalten. Und dann können wir still werden und wirklich mal da bleiben. Manches Mal ist es wichtig, dass wir durchhalten, manchmal sogar auch über die Adventszeit. Manch einer ist ja vielleicht auch froh, wenn es dann wieder rum ist. Ja? Aber das gilt für unser ganzes Leben. Damit wir uns festhalten an dem, der gesagt hat, ich bin der Anfang und das Ende. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber das Fest ist schon vorbereitet. Bleibt dran. Wir haben einen König. Amen.